Karma is a Hitchhiker.
Der Podcast von Tenedia.
Hallo, ich bin Tanja alias Tenedia aus Köln. In meinem Podcast spreche ich mit ganz verschiedenen Menschen, deren Projekte oder Lebensmodelle mich interessieren, die mir, aber vielleicht auch euch, neue Perspektiven aufzeigen. Vielen dieser Menschen bin ich auf meinen eigenen Langzeitreisen begegnet, anderen in ganz normalen Alltagssituationen. Wenn man selbst offen genug ist, ergeben sich immer wieder interessante Gespräche, denen es zuzuhören lohnt.
Aber definitiv, wenn die Grenzen wieder auf sind, ist es ein Land, das unbedingt erfahren werden muss. Es bietet so viel, das ist der Wahnsinn. Wer es noch nicht erfahren hat, definitiv eher kommen.
Jula ist ursprünglich in der Nähe von Pforzheim aufgewachsen und hat schon als junge Erwachsene ziemlich genau gewusst, dass sie nicht in Deutschland leben will. Ihr Vater, ein waschechter Schwabe, hat sie versucht, davon abzubringen, ohne Erfolg. Viola ist ihren Weg gegangen, bis nach Neuseeland. Dorthin ist sie ausgewandert und ich habe mit ihr gesprochen, warum sie dahin ausgewandert ist, was sie vermisst, wie viel Deutschsein noch in ihr drin steckt. Ja, was sie gut findet, warum Neuseeland. Darüber habe ich mit ihr gesprochen und Überraschendes über sie erfahren, was ich noch nicht wusste. Stichwort Wildnis und Jagen. Ich habe mit ihr über Skype gesprochen und hier kommt das Interview mit Viola in Neuseeland.
Gut, Viola.
Ja.
Na, wie geht's dir?
Ja, super. Hier ist 7 Uhr morgens am Sonntag, ne? Ganz toll.
Ja, schön. Hier ist 7 Uhr abends in Köln und ich freue mich schon auf unser Gespräch. Viola, wir haben uns vor langer Zeit mal kennengelernt. Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Ich war damals Backpacker in Neuseeland und habe in der Lodge in Taupo angeheuert.
Und da warst meine Putzhilfe, ne?
Ach, wie schön. Also ich war die Housekeeperin oder Housekeeping. Housekeeperin. Genau, ja. Ja, und so haben wir uns kennengelernt, ne? Du hast da Quest Management gemacht für die Lodge und ich habe da angeheuert und habe da ein paar Stunden am Tag gearbeitet. Ja. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her. Weißt du noch, wie das war, die Begegnung, was du mir die Tür aufgemacht hast oder weißt du das nicht mehr?
Ich glaube, ich habe dich vom Bus abgeholt.
Das kann auch sein.
Warst du, ne? Ja. Du hast dich beworben auf die Stelle für die Housekeeperin. Und ich glaube, ich habe dich vom Bus abgeholt, mit meinem Auto, mit meinem tollen Hugo-Auto. Das war ein richtig schönes, altes Mitsubishi Vintage-Auto, wie man das auch auf Deutsch sagen würde. Und ja, dann habe ich dich in meinen Backpacker gebracht und ich weiß nicht, wie lange du da warst, aber es war eine tolle Zeit, ne? Und haben uns super verstanden, hat irgendwie gleich mit der Chemie funktioniert.
Okay.
Und hier sind wir 10 Jahre später noch, ne?
Hat gleich Boom gemacht. An das Auto erinnere ich mich sogar noch. Da habe ich schon ein Foto mit dir, wo du quasi vorm Auto stehst oder so. Und dass du mich am Bus abgeholt hast, ja, phänomenales Gedächtnis, kann ich ja nur sagen. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Aber sehr schön. Und ich erinnere mich auch noch, wir sind ja öfter mal unterwegs gewesen und man fährt ja gerne mal barfuß in Neuseeland. Ist das immer noch so?
Natürlich. Es ist nicht nur auf barfuß fahren, da laufen sie alle auch noch barfuß rum, auch im Winter. Und das finde ich, es ist für mich schon jetzt fast normal, weil ich es teilweise auch noch schon mache, barfüßig laufen. Und das sind halt bestimmte Dinge, die wir bei uns in Deutschland gar nicht kennen oder gar nicht irgendwie möglich werden. Da laufst du halt, wie gesagt, auch in den Supermarkt rein, ohne Schuhe, halben Schlafanzug laufen sie da rein, auch mit dem Bademantel. Und das können wir bei uns sich nicht vorstellen in Deutschland, glaube ich, das war gar nicht, das ging auch gar nicht, ne? Aber hier ist es ganz normal, da kümmert sich keiner drum und das ist ganz normal hier in Neuseeland, ne?
Ich glaube, du könntest das schon hier machen, aber die Menschen würden, glaube ich, etwas irritiert schauen, wenn du sowas machst, ja.
Ja, ja.
Ich erinnere mich noch an Leute, die ich auch habe sehen, in Pack and Save reingehen, barfuß, und das fand ich immer wieder faszinierend. Ich habe selbst nicht gemacht. Ich mag mein Schuhwerk, aber ich fand das schon ziemlich entspannt, wie die Menschen da unterwegs sind.
Ja, ist toll. Nee, schon Wahnsinn.
Sehr schön. Du bist ja nach Neuseeland ausgewandert und damals warst du ja auch schon permanent in Neuseeland. Ich gehe jetzt mal ganz weit zurück. Du bist ja in der Nähe von Pforzheim aufgewachsen. Wann hast du zum ersten Mal von Neuseeland gehört?
Da war ich in Österreich, habe ich Skiurlaub gemacht, war Skifahren. Also ich bin Skifahrer von ganz jung. Ich bin früher, als von meiner Tante, habe ich Skifahren gelernt, als kleines Mädchen mit 4 Jahren. Habe dann aber irgendwann aufgehört mit dem Skifahren zwischendrin. Und dann irgendwann kam mal die Idee, ich fahre jetzt nochmal wieder, gehe mal Skifahren. Und habe gedacht, ich müsste jetzt nochmal hier einen Skikurs machen. Und bin dann nach Österreich gegangen und habe dann mir einen Skilehrer angeheuert. Das war der Mario. Kann ich den Namen erinnern? War schon ewig lang her. Auf jeden Fall, der Mario war dann mein Skilehrer. Und er war immer so halbjährlich in Neuseeland und halbjährlich in Österreich. Er ist Rennskifahrer gewesen, hat auch dann so eine Gruppe auch trainiert und alles. Und deswegen war halt immer Winter, Winter. Und da habe ich das erste Mal von Neuseeland gehört. Ich habe davon noch nie was von diesem Land gehört. Das war für mich noch komplett, ja, wusste ich gar nichts. Ich muss noch eine kleine Story davor erzählen, weil ich bin nach meinem Abitur als Au-pair nach Amerika für ein Jahr. Und aus irgendeinem Grund wusste ich in diesem Jahr, wo ich in Amerika war, dass ich nicht in Deutschland leben würde. Ich wusste aus irgendeinem Grund, dass ich in einem englischsprachigen Land leben würde. Und das war einfach auch so ein Punkt, wo, glaube ich, sehr wichtig ist, das dazu hinzuzufügen, weil es, glaube ich, auch ein Teil von der ganzen Reise ist. Auf jeden Fall in Österreich hatte ich dann den Mario als Skilehrer. Hat er dann noch einen anderen Skilehrer kennengelernt, wie es halt so ist, ne, mit Après-Ski und wie das ganze Terrain und wie es auch immer läuft. Und das war der Paul. Der Paul war Neuseeländer oder ist Neuseeländer. Ich denke, der ist noch am Leben. Ne? Und er hat das Gleiche gemacht wie der Mario, also halbjährlich in Österreich, halbjährlich in Neuseeland. Und dann haben sie mir halt über das Land erzählt. Und ich so, das hört sich ja ganz toll an. Ne? Vielleicht könnte ich da mal hin. Und für mein Studium, also ich habe BWL mit Werbung studiert, da war auch mein zweites Praxissemester. Da war die Option, dass ich das zweite Praxissemester im Ausland machen konnte, nach meiner Wahl. Und ich dachte mir, ich gehe jetzt nach Neuseeland. Das hört sich ganz toll an. Und habe dann angefangen, mich zu bewerben in Neuseeland. Viele, denke ich, heuern solche Agenturen an, die dann ihnen so einen Arbeitsplatz bereitstellen oder auch Hilfen und das Ganze da. Ich habe gedacht, ich mache es mal auf eigene Faust. Habe, glaube ich, über 150 Bewerbungen schriftlich abgeschickt nach Neuseeland, einfach blindlings raus. Und von den über 150 Bewerbungen, glaube ich, kam, ja, da habe ich eine, zwei Antworten zurückbekommen von wegen, ja, freuen Sie sich dafür, aber Sie können sie mich nicht annehmen. Und eine einzigste Antwort kam zurück von wegen, ja, passt, wir nehmen dich an. Da war auch gar kein Interview, gar nichts. Das war einfach nur, ja, wir nehmen dich an, passt, alles klar. Komm nach Auckland. Und es war so eine kleine Werbeagentur, die wo halt Plakate in der ganzen Stadt unterrichtet hat. Und das, ja, also von zig Bewerbungen kam eine Antwort zurück und ich dachte mir, super, passt, jetzt gehen wir nach Neuseeland. Und das war halt, wie ich nach Neuseeland gekommen bin. Und es war, ja, ich habe. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe alles wirklich auf eigene Faust gemacht. Ich wollte keine Hilfe haben. Ich wollte mir beweisen, ich kann das alles alleine machen. Das ist okay. Und der Plan war natürlich auch nur für das Praxissemester da zu bleiben, also 6 Monate. Und dann wieder nach Hause zu gehen und dann mein Studium fertig zu machen. Und dann, ja, in dem Moment dachte ich nicht mehr an Amerika, wo ich gesagt habe, ich werde im englischsprachigen Land leben. Ich dachte dann, ich gehe nach Hause, mache Studium fertig und dann das normale Terrain. Arbeiten, Familie in Deutschland, alles Mögliche. Und ja, da bin ich in Neuseeland angekommen.
In welchem Jahr war das?
Das war 2007. Ja, das ist schon, ja, wie lange ist es jetzt her? Weiß gar nicht mehr, kann ich zurückrechnen. Aber es ist ja 2007, kann ich das erste Mal nach Neuseeland. Das war im Juni oder Juli. Und ja, war dann in einem Backpacker in Auckland. Habe mich da eingenistet für die erste Zeit und habe dann auch da Freunde gefunden. Das war dann eine richtige Truppe von Langzeitleuten praktisch. Wir haben alle gearbeitet Und ich dachte, ich muss mir jetzt noch eine Wohnung suchen. Ich meine, ich bin ja hier jetzt ein halbes Jahr. Ich kann ja nicht im Backpacker sein, ein halbes Jahr. Es geht ja gar nicht. Und habe dann auch versucht, eine Wohnung zu finden. Bin dann auch eingezogen, hat mir nicht gefallen. Dachte mir so, ein Blödsinn, ich gehe wieder zurück in den Backpacker. Habe dann praktisch das ganze halbe Jahr im Backpacker mit der Truppe gelebt. Wir waren alle zusammen in dem Backpacker. Es war echt wie eine Familie. War Wahnsinn. Und haben dann echt viele Dinge erlebt. Wie sich es ergeben hat im Endeffekt, dass ich gedacht habe, ich bleibe ein bisschen länger, war auch ganz interessant, weil ich, das war so eine innere Eingebung. Glaube ich, 2 Monate, nachdem ich im Land war, dachte ich mir, es gefällt mir ganz gut hier. 6 Monate ist ein bisschen kurz. Und ich habe ja als Deutsche oder auch als Europäerin haben wir ein Work-Holiday-Visum, das nur für ein Jahr gültig ist. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt hier nur 6 Monate mache, das lohnt sich ja gar nicht. Ich meine, dann verliere ich ja ein halbes Jahr. Das ist ja wie was weggeschmissen. Ne? Geht nicht. Ich möchte länger bleiben. Na, was habe ich gemacht? Ich habe erstmal meinen Flug verändert. Also die Flugdaten. Ich habe dann das alles so verändert, dass halt ich nach einem Jahr heimfliege, nicht nach 6 Monaten. Und nachdem das alles gemacht wurde, habe ich meine Eltern angerufen und habe gesagt, ich komme nach einem Jahr nach Hause, nicht nach 6 Monaten. Die waren nicht erfreut drüber, dachten vor allem mein Vater nicht. Der ist ja typisch traditionell Schwabe, auch ja Deutsch, aber ja, wie, du kannst nicht heimkommen, du kommst nach 6 Monaten nicht heim. Ich meine, du musst ja dein Studium fertig machen, du verlierst jetzt Zeit, es geht dir nicht und überhaupt. Und das typische, ich würde es mal sagen, sorry, ich bin auch Deutsch, aber das typische Deutsche geht nicht, das kann ja nicht sein. Ne? Und ich so, nö, das mache ich jetzt so. Tut mir leid, meine Mutter ist ein bisschen einfacher, in dem Sinne, die ist so ein bisschen viel offener und hat gemeint, ja, das ist alles okay, solange es dir gut geht und alles sicher ist, dann mach mal das, ne?
Ah, wie schön verständnisvoll.
Ja, aber mein Vater, ich glaube, der hatte schon einige Jahre gebraucht, im Endeffekt, wenn man zurückblickt, um zu akzeptieren, was ich da gemacht habe. Aber ich sehe es auch, wenn ich zurückblicke, ich war sehr bestimmt in meinem Vorgehen. Ich wusste da schon genau, im Inneren, was ich wollte. Und das hat dann mich so getrieben. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und ja, nach einem halben Jahr in Auckland dachte ich mir, oh, mir gefällt es. Aber ich würde halt auch gerne noch weiter da bleiben, weil ich angefangen habe, Freunde zu finden. Oder es hat dann wirklich sich so angefühlt, als ob das irgendwie ein bisschen wie ja, zu Hause ist. Und habe dann versucht, meinen Vertrag zu verlängern, der ja nur auf ein halbes Jahr befristet war. Und dann hat die Firma gemeint, das können sie leider nicht machen, das geht nicht. Und dann dachte ich, okay, gut, dann geht halt der Weg auch nicht. Und für das letzte halbe Jahr bin ich dann praktisch ein bisschen rumgereist auf die Südinsel. Habe dann da ein paar Wochen verbracht und dann bin ich zurück nach Wellington. Das hat mir dann gefallen, habe dann da mir einen Job gesucht. Ich glaube, ich habe dann im Kathmandu gearbeitet, in diesem Outdoor-Laden. Für eine Weile habe dann im Stadium gearbeitet als Bedienung. Also ich habe verschiedene Dinge gemacht in Wellington und habe auch in einer WG gewohnt. Das war auch wieder, war es Glück, war es Eingebung, war es gewollt. Tolle Leute drin gewesen. Also ich hatte echt Spaß gehabt und war Wahnsinn. Irgendwann ist dann die Quelle der Arbeit versickert. Ich dachte mir, ich brauche irgendwie noch Geld. Und dachte mir, Wellington irgendwie hat es dann nicht mehr gereicht. Also irgendwie gab es keine Möglichkeiten, da mehr einen Job zu bekommen. Dann hat ein Bekannter, den ich damals in Taupo kennengelernt habe, wo ich durchgefahren bin, hat gemeint, ich bin in Taupo und Taupo ist in der Mitte von der Nordinsel von Neuseeland. Und hat gemeint, ich bin hier im Hostel und kannst ja mal nach Taupo kommen. Und dann können wir hier weiter nach Rotorua und hier gibt es auch Arbeit im Hostel, kannst du nach Taupo kommen. Ich so, okay, hört sich okay an, gehen wir nach Taupo. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass dieser Bekannte, ist ein Amerikaner, sein Name ist Nicolas oder Nick, der wollte halt ein bisschen mehr als eine Freundschaft von mir. Also und dachte mir, oh, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Ne? Aber ich bin halt nach Taupo gegangen und habe dann ja, so eine Putzstelle im Hostel angenommen. Das Gleiche gemacht, was du da für mich auch gemacht hast. Ne? Hab klein angefangen, wie die Köche hier mit Putzhilfe anfangen, in der Küche oder Küchenhilfe und dann sich da hocharbeiten.
Klassiker
mit und dem Tellerwäscher. Bitte?
Der Klassiker mit dem Tellerwäscher oder die Tellerwäscherin. Genau. Männlich, weiblich,
nach zwei Wochen, Ja, nach 2 Wochen in Taupo hat dann dieser Nickel, man, jetzt geh mal nach Rotorua, und ich so, ich, nee, ich wusste dann schon, was für Hintergründe er dann zuvor hatte, und ich war gar nicht auf ihn eingestellt, das war gar nicht mein Typ überhaupt.
Hast du ihm das gesagt?
Bitte?
Hast du ihm das so gesagt?
Ich habe es ihm, glaube ich, klipp und klar gezeigt, in meiner Art und Weise. Also im gleichen Zeitpunkt hat sich ein Franzose für mich interessiert. Und dann war da hier so ein bisschen ein Duell zwischen Amerikaner und Franzosen. Ich so, oh Gottes Willen, auf einmal habe ich hier voll die berühmt oder weiß Gott, was alle wollen, was von mir Wahnsinn. Und dann war halt der Franzose noch im Spiel und ich so, was mache ich ihm jetzt? Und dann habe ich halt hier von wegen eine Liste aufgestellt, ja, pro und contra Taupo bleiben oder gehen. Und der Franzose natürlich so mir mit der Schule geguckt, ja, bleibst du jetzt oder gehst du jetzt? Und ich so, ja, ich glaube, ich bleibe. Ja, voll toll, ne? Am Endeffekt dann der verrückte Franzose hat gewonnen und der Amerikaner hat dann hier seinen Weg nach Rotorua und war dann nach Norden gemacht und bin dann an Taupo geblieben. Das war ungefähr 6 Wochen, bevor ich nach Deutschland hatte heim müssen. Also das waren 6 Wochen, bevor mein Jahr zu Ende war, habe ich dann diesen Franzosen kennengelernt. Dann dachte ich mir, das ist so eine Schade, ne? Jetzt habe ich jemanden kennengelernt, das ist bestimmt der Mann, das ist fürs Leben und ich muss jetzt nach Hause nach meinem Jahr und wie geht denn das jetzt weiter? Und hatte eine tolle Zeit für 5 bis 6 Wochen, also super viel Spaß gehabt und wurde auch viel stärker und dann hat er nach Hause müssen. Ich musste zurück, um mein Studium zu beenden. Mein Visum ist ausgelaufen und bin dann nach Hause gegangen und dann dachte ich mir so, ich muss irgendwie einen Weg finden, wieder nach Mosanz zurückzukommen.
Wie alt warst du da?
Wie alt war ich in 2010? Ich glaube, ich war so 20, 21.
Ach, verdammt jung eigentlich, ne?
Ja, aber ich, wenn ich jetzt auch zurückblicke, ich hatte so einen Sturkopf. Ich wusste genau irgendwie, was ich wollte, ne? Und bin dann natürlich nach Hause gegangen, dachte mir, okay, ich hatte noch ein Semester vor mir, das letzte, und das war die Hölle. Also es war kein Spaß, dieses Semester durchzuziehen. Da hatte ich einen Franzosenfreund in Neuseeland, das war um die halbe Welt rum, und ich musste hier nach Hause mein Studium fertig zu machen. Dann ist noch mein Vater hinten dran in meinem Kopf gewesen, wegen, ja, ich muss jetzt hier nur Studium und überhaupt. Diese deutsche Tradition, ich muss ja alles hier toll fertig machen, geht dann nicht so abbrechen. Und ich kann ja kein Studium abbrechen, wo ich nur noch ein Semester hatte. Das ist ja, ich meine, 4,5 Jahre gestudiert, das kannst du nicht wegschmeißen. Ne?
Hat der mit den Ketten gerasselt, dein Vater, um dich ja festzubinden, dass du nicht mehr weggehst?
Er hat es versucht. Er hat gesagt, weil ich dann, wie gesagt, ich wusste, ich gehe zurück nach Neuseeland. Ich hatte einfach nur noch einen Weg finden müssen, wie ich zurückkomme, weil es ja auch vom Visum her war und ja, das waren schon bestimmte Hürden zu überwinden. Und dann hat mein Vater halt gemeint, also er wollte dann doch schon gerne, dass ich jetzt halt noch für mindestens 2 Jahre in Deutschland arbeite, nachdem ich das Studium beende, weil das, damit ich auch Berufserfahrung sammle. Und ich habe dann zu ihm gesagt, nee, mache ich nicht. Also ich habe dann echt kräftig dagegen gehalten. Habe ich gemeint, Vater, mache ich nicht. Ich meine, ich bin nicht glücklich in Deutschland. Willst mich glücklich haben als Tochter nicht, ne? Was willst du hier? Und ich wusste sofort, ich gehe zurück. Ich wollte einfach halt nur Studium fertig machen. Das Lustige auch war, nachdem ich 4 Wochen daheim war, hat sich mein damaliger Franzosenfreund entschieden, nach Frankreich zu kommen, zumindest für 4 Wochen, weil er mich vermisst hat in Neuseeland. Dann kam er halt nach Frankreich, einen Monat später, nachdem ich daheim war. Und dann sind wir halt in Frankreich rumgereist zusammen, hatten eine gute Zeit. Und ja, und es war, glaube ich, dann im nächsten Jahr, vorauffolgenden Jahr im Mai, und ich dachte mir, wie komme ich jetzt nach Neuseeland? Ich hatte auch nicht so viel Geld wieder, ne? Und dann meine beste Freundin hat gemeint, ich gebe dir Geld für den Flug, damit du nach Neuseeland kannst. Und ich nehme normalerweise kein Geld an von Freunden, das ist für mich ein No-Go, das ist einfach für mich das Tabu, das geht nicht. Also es wurde mir auch gelehrt, als gut Deutsch, du nimmst kein Geld an von Freunden oder das ist halt nicht gut für eine Freundschaft. Das kannst du mit Leuten machen, die vielleicht dich nicht kennt und mit der Bank, aber nicht mit guten Freunden.
Ja, es gibt ja das Sprichwort, Geld hört die Freundschaft auf, ne?
Ja, und ich habe im Endeffekt gedacht, so okay, wir haben dann irgendwie so einen Vertrag ausgehandelt, wie wir auch gut Deutsch sind, ne? Das ist, wo ich halt am Deutschen auch mag. Wir haben richtig schön Deutsch, haben einen Vertrag aufgestellt zwischen uns, ne, von wie viel Geld mir geliehen wurde und wann ich es zurückbezahle und mit den ganzen Daten unterschrieben und richtig schön zwischen 2 Freunden. Es ging und es hat funktioniert.
Dann hast du gebucht. Und mit welchem Visum bist du dann wieder nach Neuseeland rein?
Ein Touristenvisum. Da hatte ich dann 3 Monate Zeit. Und was ich dann auch noch sagen sollte, weil in diesem Backpacker, wo ich dann geputzt habe, wo ich diesen Franzosen kennengelernt habe, die Besitzerin, mit der habe ich dann auch eine Freundschaft angefangen. Dann hat sie gesagt, wo ich gegangen bin nach Deutschland, hat gemeint, wann immer du zurück nach Neuseeland kommst, du wirst einen Job haben, du wirst Arbeit haben, ich will dafür sorgen, kein Problem. Und das war auch dann wieder ein tolles Angebot für mich, auch wieder irgendwie, das ist toll, ne? Ich brauche mir da keine Sorgen zu machen. Und während ich halt in Deutschland war, haben die sich einen neuen Backpacker oder eine Lodge gekauft. Und dann war es halt so weit, dass ich wieder zurück nach Neuseeland gekommen bin, oder im Mai oder wann das war. Und dann hat sie gemeint, sie brauchen einen Manager, der die Lodge und den Backpacker managt, ob ich das nicht gerne machen würde. Ne?
War das die Bradford Lodge?
Ja, genau. Das war diese, wo ich 2 Jahre lang die gemanagt habe. Und das war halt, ja, das war toll. Und ja, dann bin ich halt zurück nach Neuseeland. Das Ding ist, muss ich auch noch sagen, mein Vater war nicht sehr begeistert, dass ich Geld von einer Freundin geliehen habe und nicht von meinem Vater. Ne? Das war ein kleiner Punkt, wo man uns ein bisschen so, ja, das war jetzt nicht so toll, hat mein Vater gemeint, weil er halt sich so ein bisschen verletzt gefühlt hat. Das ist auch verständlich, aber ja, wie sich Dinge halt so ergeben. Ich glaube, er ist danach drüber hinweg jetzt hat, ne? Aber es war halt in dem Sinne alles so eine Geschichte. Bitte?
Das freut mich aber auch, dass er bis heute darüber hinweggekommen ist. Dass
ja, natürlich.
Ich habe eine Frage. Meinst du, hätte dir das Geld geliehen, obwohl er eigentlich wollte, dass du da bleibst?
Ich glaube schon im Endeffekt, ja. Definitiv. Er wäre dann zu Verstand gekommen, wie man das auf gut Deutsch sagt. Ich glaube, zu sehen, dass ich halt in Deutschland nicht glücklich gewesen wäre und hätte mir, denke ich mal, ich glaube, ich hätte dann auch ein bisschen Druck gemacht. Meine Mutter hat wahrscheinlich auch schon ein bisschen mit Druck malen gemacht. Also ich denke, es wäre dann schon gegangen. Aber in dem Moment hat es nicht gepasst und das hat dann auch gut funktioniert. Ich habe dann auch das Geld wieder zurückgezahlt zu meiner Freundin. Es ist dann auch aus super gelaufen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe ihn dann schon ein bisschen verletzt in seiner Vaterrolle. Ich bin auch die Jüngste von der Familie, muss ich auch noch sagen. Ich bin das jüngste Küken und die Einzige, die ausgewandert ist. Ne? Also alle anderen sind noch in Deutschland.
Wie viele Geschwister hast du?
Ich habe eine Schwester, die ist 2 Jahre älter und einen Bruder, der ist 10 Jahre älter wie ich.
Oh. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Jetzt, wo wir auch gerade beim Thema Familie sind. Dich hat es ja wieder zurück nach Neuseeland gezogen. Das heißt, man kann sagen, du hast dich mehr für Neuseeland entschieden als gegen deine Familie in Deutschland oder gegen dein Leben in Deutschland. Es war mehr eine Für-Entscheidung für Neuseeland.
Genau.
Was hat denn dich da so gekickt in Neuseeland? Was war denn das, wo du gesagt hast, boah, das hier haut mich jetzt gerade um und das finde ich richtig cool?
Das erste war natürlich die Liebe. Das war der erste richtige Grund, dass es mich halt zurück nach Neuseeland gezogen hat. Das war die Liebe, ne, von diesem Franzosen. Und während ich halt in diesem Land mehr und mehr Zeit verbracht habe, habe ich auch die Liebe zum Land erfahren und gesehen, wie das hier so funktioniert, wie die Menschen so funktionieren. Ich habe mich sehr verändert, erstmal im ersten Jahr, wo ich schon da war. Ich bin, muss ich auch da schon sagen, ich bin eine sehr offene Person, ich nehme sehr viel an und ich kann mich auch sehr verändern und sehe, was halt, ja, ich bin nicht so in meinen Mustern festgesteckt, denke ich jetzt mal. Und was mir gefallen hat, war dieses neuseeländische Leben, wie sie hier gelebt haben. Es ist viel lockerer, auch jetzt immer noch viel lockerer. Es ist einfach viel entspannter. Es scheint, dass du mehr Freiheiten hast, eine Art und Weise, dass Leute dich nicht irgendwie so schräg angucken, wenn du mal was Verrücktes machst. Ich habe die Liebe zur Natur erfahren, also dass ich sehr, sehr naturbezogen bin. Und hier ist ja sehr viel Natur, also sehr viel mit Laufen und mit den ganzen Gewässern. Mit den Bergen, dem Meer, also und aber was mich halt wahrscheinlich sehr beeindruckt hat, ist die Art und Weise, wie hier gelebt wird und wie die Mentalität von den Neuseeländern, einfach dieses, ja, bisschen entspannt, ne, wie gesagt, wie vorhin, laufen wir mit Barfuß rum, auch im Winter passt ja, oder kurze Hose im Winter, und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich dachte mir, das ist so toll, von daheim ist alles so richtig schön, Ordnung, Regeln, nee, kannst du nicht machen und Was auch ganz toll war, hier ist es sehr positiv. Ich finde, was wir vielleicht alle irgendwie auch bestätigen können abendweise, dass sehr viel Nörgelei bei uns teilweise in Deutschland. Beschweren sich viele Leute oft. Ist ein bisschen Negativität hier und da. Und Neuseeland ist, muss ich sagen, ist ja das Gegenteil. Sind sehr positiv eingestellt, alles ist möglich. Es ist auch in Bezug auf das, was ich hier sehr toll fand, was mir auch dann so für meine Art und Weise gepasst hat. Wenn du irgendwie was ausprobieren möchtest in Bezug auf deinen Job oder eine neue Arbeit oder was erfinden möchtest, mach es einfach. Das sieht so einfach in Neuseeland. Fang da mal was an. Deutschland, vielleicht jetzt auch, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt ist daheim, ob das jetzt so einfach ist, aber es wäre bestimmt mehr Bürokratie dahinter, was Neues anzufangen oder was Verrücktes. Und dann hast du halt noch die Leute, die sagen, nee, das kannst du nicht machen, das funktioniert doch nicht, was glaubst du denn, kannst du kein Geld damit verdienen? Und in unserem Sinne ist genau irgendwie, ja, nee, guck mal, wo es hinläuft, ne? Wie sich es entwickelt. Und mir hat diese Art und Weise sehr gefallen und es hat dann auch, ja, ich habe dann das auch angefangen zu lieben und das ist, was mich zu Neuseeland praktisch wirklich schön, wie sagt man das, angebunden hat. Ja, und ich habe halt dann auch mit Taupo, wo ich Taupo am Anfang nicht wirklich gemocht habe, das war auch eine kleine, ich bin durchgefahren mal durch Taupo, wo ich auf dem Weg nach Wellington auf dem Süden war und dachte mir, das ist, wenn du so ein Gefühl hast, wenn du durch einen Ort fahre oder sowas oder wenn du irgendwo bist und dann hast du ein Gefühl, irgendwie stimmt da was nicht, das gefällt mir nicht. Und bei Taupo war genau das Gleiche, mir hat es nicht gefallen, irgendwie war dieser Vibe nicht so richtig. Und bin dann aber, wie gesagt, nach Taupo zurück, wo ich halt diesen Franzosen kennengelernt habe. Und Taupo ist dann wirklich gewachsen an mir. Und bin ich noch gerade irgendwie am Suchen, da ist, was sie für Taupo oft sagen, wenn du hier irgendwie bleibst. Viele sind hier schon stecken geblieben, in Taupo Anführungsstrichen stecken geblieben. Und es ist anscheinend typisch irgendwie, du findest irgendwie was und dann wächst das Ganze an dir. Und ja, Taupo ist jetzt Heimat für mich, also es ist meine Heimat im Endeffekt. Ich habe Freunde gefunden, was mich lange gebraucht hat. Das war also wahrscheinlich das Schwierigste von meiner ganzen Reise, was viele vielleicht auch irgendwie bestätigen können, wenn sie irgendwie auswandern, was ich am meisten vermisst habe, vor allem am Anfang, wenn es schwierig ist. Die Freunde, mit denen du dann dich triffst und dann wirklich deine Probleme besprechen kannst, wenn es dir nicht gut geht und überhaupt, das ist was sehr, sehr schwierig war, die ersten, sagen wir, die 5 Jahre. Es war ja 5 Jahre, bis ich halt angefangen habe, richtige Freunde zu finden. Und ich glaube, wir Deutsche, verglichen zu den Neuseeländern und auch den Engländern und den Amerikanern, haben ein anderes Verständnis von dem Begriff Freund. Hier in Neuseeland sind es sehr schnell, ach, bist meine Freundin oder bist mein Freund, wo wir Deutsche, glaube ich, mehr so, da braucht es ein bisschen mehr Arbeit und Vertrauen, dass man so richtig sich dann als Freunde bezeichnen kann. Und ein Punkt, wo ich auch wirklich nicht gut drauf war, und dann mein damaliger Franzosenfreund hat dann gesagt, ja, dann geh doch einfach zu Lou und rede mit ihr. Und dann habe ich gemeint, das kann ich nicht. Das geht nicht. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Sie ist nur so eine Bekannte. Es ist nicht eine Freundin. Und das verstehen manche Leute auch nicht. Ne?
Ich wollte gerade sagen, es ist ja echt der Unterschied zwischen Bekanntschaft und Freundschaft. Ne?
Genau.
Ich habe gerade sehr geschwärmt von der Offenheit in Neuseeland, von der tollen Natur, dass du da das Land lieben und schätzen gelernt hast. Natürlich kommst du jetzt, wenn du auf ein Schwabenland kommst, aus einer Region, die sehr traditionell ist in Deutschland, würde ich mal sagen. Und es unterscheidet sich ja auch quasi ländliches Leben vom Stadtleben. Und jetzt bist du ja auch schon eine Weile weg. Da haben sich auch ein paar Sachen bei uns inzwischen verändert. Zum Positiven würde ich sagen, dass man da auch, also gerade im Großstädtischen, da schon sehr tolerant ist. Es sind ja auch viele Städte jetzt, wo viel Zuwanderung ist aus der ganzen Welt. Und das ist ja schon Globalisierung auf der ganzen Welt, kann man sagen, in den Städten. Ne? Das ist alles vermischt und jobtechnisch oder wirtschaftlich oder auch reisetechnisch sich da einiges getan hat die letzten Jahre. Aber jetzt noch einmal eine Frage zurück. Du hast dich ja dann immer wieder für Neuseeland entschieden, ne? Hast du mal zwischendurch Zweifel gehabt, dass du doch vielleicht wieder gedacht hast, oder war das eigentlich für dich immer straight? Nee, das hier ist das Richtige für mich.
Ja, ich habe, glaube ich, für die ersten paar Jahre, ich bin auch immer regelmäßig nach Hause gegangen, alle 2 Jahre nach Hause nach Deutschland zu Besuch. Jedes Mal, bis, ich glaube, das letzte Mal war ich dann in Deutschland, das war 2019. Aber jedes Mal, außer diesem bevor 2019, wenn ich jedes Mal zurückgegangen bin, habe ich mir immer die gleiche Frage gestellt, würde ich wieder nach Hause ziehen, nach Deutschland? Ist es eine richtige Entscheidung gewesen, in Neuseeland zu bleiben? Und ich bin halt jedes Mal mit der Frage nach Hause gegangen, dachte mir, okay, jetzt schauen wir mal, vielleicht könnte ich wieder nach Hause ziehen, in Deutschland leben. Vielleicht ist es ja so okay. Und ich glaube, jedes Mal wurde die Frage beantwortet, nee, ich kann das nicht. Es geht nicht. Und es war sehr intensiv, als ich das letzte Mal nach Deutschland gegangen bin, 2019. Da war man dann, glaube ich, 9 Wochen in Deutschland. Und es war, glaube ich, nach der ersten Woche, wo ich gemerkt habe, ich kriege hier keine Luft mehr in Deutschland. Es ist so eng, es ist so klein, ich vermisse die Natur, ich vermisse die Luft zum Atmen. Es war so intensiv, dieses Erlebnis, wo mir dann so wirklich ganz, ganz klar gesagt hat, nee, das war dann eine richtige Entscheidung, nach Neuseeland zu ziehen, das ist dein Land. Es ist für dich einfach perfekt, wie du dich entwickelt hast mit der Natur. Und ich habe Deutschland persönlich noch, das sind noch einige Gegenden und wo ich noch nicht erfahren habe. Ich war zum Beispiel noch nie in Köln, da wo du herkommst. Noch nie. Deswegen, ich kann jetzt nicht wirklich beurteilen, dass Deutschland nicht diese Weite hat und diese Natur, die Neuseeland bietet, weil ich das Land noch nicht ich habe mein eigenes Land noch nicht wirklich bereist, was ich auch immer sehr interessant finde. Aber ich weiß, dass ich nicht in Deutschland leben möchte. Das sind einfach, ja, es sind bestimmte Dinge, wo ich jetzt so hier festsitze. Ich würde auch sagen, dass Neuseeland, es könnte sich wieder ändern. Ich könnte auch mal vielleicht woanders hinziehen, aber ich glaube, ich sehe Neuseeland jetzt immer als meine Basis.
Du im Endeffekt. Du warst schon ganz lange da, ne?
Ja. Also es ist schon...
Trotz allem, auch wenn es dir da total gut gefällt und du immer wieder dich dafür entschieden hast, was ja erstmal eine schöne Sache auch ist, hast du irgendwelche Traditionen für dich behalten aus der Heimat, die du weiterhin pflegst? Ich gehe übrigens mal kurz den Stromkabel holen, du kannst aber trotzdem weiter erzählen, weil das Gebläse von meinem Rechner regt mich gerade auf. Also erzähl ruhig, welche Traditionen hast du beibehalten?
Ja, also wie gesagt, ich glaube, die typischen, was ich weiter pflege, sind einfach die Pünktlichkeit. Na, ich liebe das, die deutsche Pünktlichkeit, ich denke mal, das Tradition nennen, diese Ordentlichkeit, dass ich auch dahinter stehe und Dinge mache, die ich sage und einfach, fällt mir das deutsche Wort nicht dazu ein.
Zuverlässigkeit.
Zuverlässigkeit, genau, dankeschön. Das ist einfach dazu, das zu machen, was ich sage. Ordentlichkeit, Pünktlichkeit, diese Dinge, das ist wahrscheinlich das, was am meisten an Tradition oder von Deutsch her vermisse, weil die Neuseeländer sind etwas Larifari, ein bisschen hier locker hier. Und was ich auch vermisse, wo ich jetzt mich so langsam dran gewöhne, weil es einfach die Mentalität der Neuseeländer ist, dass manche sehr freundlich wirken und Dinge sagen, aber im Endeffekt das gar nicht so meinen. Ich habe nichts dagegen und es ist auch ein bisschen hart für manche, es zu verstehen, die halt Neuseeländer sind, dass man irgendwie was sagt, das einem nicht passt, was man nicht hören möchte, weißt du, was ich meine? Und Neuseeländer können das nicht. Die können auch nicht wirklich Argumentation oder so finden oder Konfrontation, das geht dann nicht. Die müssen, wenn sie zum Beispiel auch in einen Café gehen und dann gefragt werden, war das Essen toll und das Essen hat denen nicht geschmeckt, dann sagen sie trotzdem, ja, that was fine. Und das ist, ich glaube, Deutsche sind, ich weiß nicht, das hat sich auch verändert, aber ich denke, das ist für mich eine deutsche Tradition, zu sagen, nö, war nicht gut, ich beschwere mich jetzt mal, ne? Und
aber nicht das alle ist, beschweren sich, Viola.
Da sage ich, beschweren ist okay, weil es hilft ja auch, ne, dem Café oder wer auch immer, dass man halt auch diese, was wahr ist, ist nicht irgendwie so eine kleine, ich bin jetzt mal freundlich, ich kann jetzt die nicht irgendwie hier vom Kopf stoßen, ja.
Ich glaube, es ist eine engelsächsische Geschichte, weil genau dieses schöne Umschreiben, also was immer so für unsere Ohren immer so schön klingt, wenn ein Ami sagt oder ein Kanadier sagt, oh, that sounds interesting, und eigentlich sind die komplett gelangweilt davon, oder wenn du einen Vorschlag machst, auch im Business-Bereich, so, that sounds interesting, heißt es eigentlich, Code heißt, wir finden es eigentlich kacke, aber wir sagen es dir jetzt nicht so. Das heißt, du musst irgendwie mal lernen, diese Codes dann zu verstehen. Ich glaube, wir sind einfach aus einem Kulturkreis, wo man eine sehr direkte Sprache auch hat. Aber genau. Ich würde behaupten, dass sich nicht jeder traut, sich im Restaurant zu beschweren, tatsächlich. Aber ich will nochmal zurück auf einen anderen Punkt, Viola. Wenn ich von Traditionen spreche, du hast jetzt von vielen Eigenschaften auch gesprochen. Teilweise erfüllen die auch so ein bisschen das Klischee, muss ich dazu sagen, mit der Zuverlässigkeit und der Pünktlichkeit, witzig. Aber hast du denn Traditionen? Also wir haben ja zum Beispiel an Weihnachten die Tradition, an Heiligabend die Geschenke auszutauschen. Gibt es irgendwas in die Richtung, was du für dich übernommen hast, für deinen Alltag oder für deine Routinen oder für deine Feiertage, die du feierst?
In Bezug auf Weihnachten, ich habe dann gerne, wenn wir daheim sind, den Heiligen Abend. Ich mache dann Kartoffelsalat und Bürstchen, einfach um das Deutsche aufzuhalten. Ach, wie schön. Weil Weihnachten hier ist für mich, ich fühle mich nicht weihnachtlich, weil hier das natürlich Sommer ist. Ne? Im Weihnachten ist es heiß, du gehst irgendwie am Strand und so. Aber ich habe bisher, glaube ich, aufrechterhalten, dass der Heilige Abend, wenn wir daheim sind, also nicht irgendwie im Busch oder irgendwo in der Natur, dass hier dann deutsches heiliges Abendessen auf den Tisch kommt. Ich glaube, Nikolaus und Adventskalender, das ist auch, was ich gerne mache. Sonst was für eine Tradition. Ich glaube, das war's bisher. Vielleicht fällt mir nachher noch mal was ein, aber ich habe da nicht so viel übernommen, außer halt das, was ich eben gesagt habe.
Gibt es Mahlzeiten, die du von zu Hause dir mitgebracht hast und weiter pflegst und kochst? Müsli, ja. Sauerbraten oder irgendwas in die Richtung?
Ich mache mein eigenes Sauerkraut, aber ich bin eine Person, die eigentlich alles jetzt anfängt, von alleine zu machen. Das sind halt Dinge, wo ich vermisst habe am Anfang das Essen und dachte mir, okay, ich kann nicht alles hier kaufen, wie das hat Quark oder auch bestimmte Wurst, sondern schon, weil da gibt es ab und zu deutsche Metzger hier in Neuseeland, da kannst du schon einiges kaufen. Aber ich habe angefangen, vieles allein zu machen, auch aus dem Schwabenland kommend, wir mögen halt die Spätzle, ne, die Eiernudeln, habe ich auch angefangen alleine zu machen, weil die kann man auch nicht so kaufen. Und ja, ich habe praktisch alles irgendwie ersetzt, das ich nicht kaufen kann oder was ich vermisse.
In dem Sinne, fällt mir gerade auf. Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber das ist, glaube ich, durch Skype immer wieder bedingt. Du hast doch mal dein ganz viel Brot gebacken, da erinnere ich mich doch dran, ne? Diese Brotart, die du mal angefangen hast. Machst du das noch? Das war doch eher so deutsch angehauchtes Brot, oder?
Genau, und das ist, was ich auch, was wahrscheinlich sehr intensiv war. Ich habe das Brot vermisst, weil hier gibt es nur Toastbrot und es ist wie so ein Schwämmchen ganz locker und hat dann einfach mein eigenes Brot zu backen.
Brot, wenn wir irgendwo sind. Was vermisst du? Das Brot. Das Brot, wo ist das Brot?
Das ist ja natürlich, ne? Wenn du das siehst, in der Tradition ist das Brot. Das ist was sehr, sehr Wichtiges, wenn ich das jetzt mal feststelle. Und ich habe einen deutschen Backpacker kennengelernt, hat er gemeint, Brotbacken ist ganz einfach. Er zeigt mir das mal und hat dann angefangen, das war im ersten Jahr, Brot zu backen. Und dachte mir, oh, das ist ganz toll. In dem Backpacker, wo ich dann gemasht habe, wo du dann auch geputzt hast, habe ich gedacht, oh, das könnte man vielleicht auch verkaufen. Ne? Das wäre vielleicht auch ganz toll. Und habe dann angefangen, das im Backpacker zu verkaufen, angeboten für die Gäste. Und mache das jetzt als richtiges Hobby-Business seit über 7 Jahren. Jeden Freitag verkaufe ich deutsches Brot in Taupo. Ja, und es läuft so an der Seite. Und es ist richtig, soweit ich das machen kann mit dem Mehl, wo ich hier bekomme. Also das sind bestimmte Dinge. Das Mehl ist nicht das gleiche wie daheim in Deutschland, aber es ist schon eine ganz andere Konsistenz als das Brot, das du hier bekommst. Da verkaufen sie auch im Supermarkt deutsches Sauerteigbrot, was ja gar nicht ist. Und das Brot, wo ich halt mache, ist halt richtig schön fest, ne? Halt mit Körnern drin und alles Mögliche. Und das kennen viele hier nicht. Und ich dachte, wo ich das Business angefangen habe mit dem Brot, ich hatte das mehr so auf die Deutschen in Taupo fokussiert, dass die mein Brot kaufen. Aber habe dann festgestellt, dass wir Deutsche alle unser eigenes Brot backen, weil wir es ja auch vermissen. Das heißt, das war also keine Zielgruppe für mich mehr. Habe aber auch festgestellt, dass die Neuseeländer oder auch die Nicht-Deutschen mein Brot ganz toll finden, weil sie das nicht kannten. Und das ist ganz toll. Deswegen, das ist eine neue Zielgruppe, hat sich dann entwickelt, nachdem ich das Business dann schon am Laufen hatte.
Die haben also auch Geschmack, die Nicht-Deutschen. Sind die auf Bitte? Den Geschmack gekommen?
Natürlich, die waren hin und weg. Also die dachten, das ist Wahnsinn. Hat auch einer gemeint, mit dem ich zusammengearbeitet beim Fallschirmspringen, hat gemeint, Viola, brauchst nur eine Scheibe Brot, das reicht dir für den ganzen Tag. Ne? brauchst nicht einen halben Brotleib. Eine Scheibe von deinem Brot reicht dir für den ganzen Tag. Das war so.
Was für bezahlender Mensch.
Und das fand ich ganz toll. Aber das ist ja, das sind halt so Dinge, wo, ja, in dem Sinne Tradition, wo ich übernommen habe für mich, um mich einfach, ja, mich glücklich zu fühlen oder auch zufrieden zu fühlen. Aber ich merke halt Dinge, die ich halt vermisse oder die ich nicht da drüben habe, die entweder kreiere ich selber oder habe mir es abgewöhnt. Ne? Manche Dinge, was zum Beispiel, ich mag jetzt kein deutsches Fleisch mehr, weil es so gewürzt ist und ich bin jetzt was anderes gewohnt hier in Neuseeland. Also ich gehe jetzt zum deutschen Metzger hier in Tauranga vielleicht, kaufe mir irgendwie Fleischkäse oder wie auch immer und ich denke mir, das ist ein bisschen extrem gewürzt, also viel zu viele Gewürze drin, das geht nicht.
Fleischkäse? Und wie nennen die das Fleischkäse. Dann? Heißt das im Geschäft?
Bitte?
Wie heißt das denn dann? Das heißt bestimmt nicht Fleischkäse, oder? Wie nennen die das?
Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich war schon ewig nicht mal da oben. Ne?
Nicht schlimm.
Muss ich mal gucken. Aber es, ja, ich habe dann Paul, meinem jetzigen Partner, habe ich dann auch voller Stolz diese deutsche Wurstware nach Hause gebracht und dachte mir, das würde der lieben. Der ist ja auch wie alle Männer so ein bisschen so fleischbesessen. Nee, ging gar nicht bei ihm. Dachte mir, das kann er gar nicht essen. Das schmeckt ihm gar nicht. Und ich war richtig enttäuscht am Anfang. Ne? Aber das sind halt manche Dinge, wo ich dann abgelegt habe. Und ich habe dann auch gemerkt, nee, schmeckt mir auch nicht mehr. Und ich muss sagen, auch immer, wenn ich nach Hause gegangen bin, habe ich meiner Mutter gesagt, du kannst mir mal meine bestimmten Lieblingsgerichte kochen. Ne? Und das wird auch jetzt noch so sein. Das sind bestimmte Dinge, wo ich halt hier nicht bekomme und wo ich auch nicht machen kann. Und das ist halt dann, das reserviere ich halt danach für Deutschland, dass man mal auch kochen kann. Ne?
In dem Sinne. Man hat auch noch ein paar Schätzchen, die man sich gerne mal gönnt ab und zu und zu Hause. Genau. Und dann ist, sich auch gerne bemuttern lässt. Sehr schön. Ich würde mal gerne auf eine Eigenheit zu sprechen kommen. Du hast mir ja gerade schon so ein paar Eigenschaften genannt, die in Neuseeland jetzt nicht so vielleicht gewöhnlich sind wie bei uns. Also diese Zuverlässigkeit oder auch Dinge beim Namen benennen und so weiter. Ich erinnere mich an eine witzige Begebenheit. Damals in der Lodge hatten wir einen Pizzaabend, der feuchtfröhlich war. Da war ja diese Truppe noch mit den Skydivern, die noch da mit dabei waren. Da wurde ein Bierchen getrunken, Pizza gegessen, ein bisschen gequatscht und so weiter. Und irgendwann, es war nicht mal Mitternacht, ich glaube, es war irgendwas um 10:30 oder 11, da ging der Erste und dann gingen irgendwie alle nach Hause. Ich hatte mich eigentlich eingestellt auf eine Party, die Open End ist, hinten raus, also wo man nicht weiß, wann es zu Ende ist, so europäisch einfach, ne? You never know. Und dann gehen die nach Hause. Und dann hast du mir gesagt, das machen die hier immer so. Ist das immer noch so in Neuseeland? Oder und kannst du das irgendwie ergründen? Woran liegt das denn? Warum ist das so?
Da muss ich ehrlich sagen, die Antwort weiß ich nicht, aber es ist immer noch so. Wir gehen, wenn wir irgendwie abends so weggehen, zu Freunden, zum Abendessen. Mein Freund Paul sagt immer, jetzt gehen wir ein bisschen früher, damit wir auch früher heimgehen können. Ne? Gehen wir mal so um 16:30, ne? Dann können wir auch wieder so um 8 heimgehen, damit wir um 8:30 im Bett liegen. Ne? Ich weiß es nicht. Es ist das letzte Mal. Nee, ich kann mir nicht. Ich bin auch selber kein Partymensch. Und immer kann ich jetzt auch nicht wirklich so sagen, wenn ich jetzt ein Partymensch wäre, dass ich in so Clubs reingehen würde. Ich glaube, wenn jetzt nach Auckland in der Stadt gehen würde, es wäre vielleicht was anderes. Aber so Hauspartys und vielleicht waren es auch nicht die richtigen Leute, mit denen wir uns damals zusammen irgendwie getroffen haben. Weil ich denke, da gibt es schon. Wir kennen Freunde, die feiern bis um 4 Uhr morgens rein mit ihren Partys. Aber es ist nicht unser Bekanntenkreis. Also ich persönlich und mein Paul und andere Leute, wo ich kenne, wir sind halt nicht so Nachteulen und wir machen halt dann unser Abendessen, ist schon Schluss um 9 Uhr, gehen nach Hause und freuen uns auf unser Bett und gehen schlafen. Ich weiß aber nicht, ja, ich würde es nicht sagen, das ist überall so und ich weiß nicht, warum das damals im Backpacker so war mit dieser Pizza-Party. Vielleicht mit den Skadabern, vielleicht war das so, dass sie halt am nächsten Tag irgendwie haben zu arbeiten müssen und durften halt nicht irgendwie betrunken oder unausgeschlafen, mussten ja auch fokussiert sein. Ja, aber im Endeffekt die Frage so wirklich kann ich nicht beantworten, Tanja.
Ja, ist nicht schlimm. Wir waren damals auch ein bisschen jünger als heute, dass wir heute auch früher ins Bett gehen wollen, kann ich auch verstehen. aber damals, ich war irgendwie so auf Australien konditioniert, da war irgendwie immer Party, die Australier wissen wirklich Party zu machen und da war immer Open End hinten raus und dann war ich erstmal so ein bisschen kulturgeschockt, aber Klar, das kann mit der Arbeit zusammengehangen haben, da habe ich jetzt gar keine Gedanken mehr drüber gemacht, tatsächlich. Ja.
Ja.
Ja, ja, witzig. Gut. Komm, jetzt haben wir schon fast eine Stunde gequatscht, ne? Das geht total schnell hier. Geht schnell. Ja, ja.
Das ist wie das Leben hier so schnell geht. So schnell geht die Stunde auch, ne? Das ist.
Wie ist denn dein aktueller Status? Du hast doch bestimmt inzwischen eine permanente Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis. Wie ja. sieht denn das aus mit Staatsangehörigkeit?
Das ist eine gute Frage. Ich bin gerade dabei, mich da zu bewerben. Im Endeffekt, die Bewerbung ist, ich denke mal, ist in Deutschland oder auf der deutschen Seite. Ich bewerbe mich gerade für meine doppelte Staatsbürgerschaft, was für Deutschland nicht normal ist. Also ich immer noch, Deutsche dürfen keine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen im Endeffekt. Da gibt es Ausnahmen. Wobei die Franzosen, die dürfen das haben. Das finde ich ein bisschen unfair, ne? Bei denen ist ja kein Problem. Aber ich hatte es halt über die letzten Jahre, glaube ich, zehn Jahre hatte ich jetzt meine Residency. Das heißt, hier so Residency. Und es ist für mich auch okay. Das gibt mir unbegrenzten Aufenthalt, Genehmigung praktisch hier im Land. Und ich wusste, ich möchte schon für meinen Pass gehen. Vor allem jetzt auch, weil ich nicht weiß, was die Zukunft bringt. Einfach nur, um die Sicherheit zu haben. Ich habe einen neuseeländischen Pass. Das heißt, ich habe hier die Sicherheit. Ich kann immer hier im Land bleiben, wenn es dann entsprechend möglich ist. Aber ich möchte meinen deutschen Pass natürlich nicht verlieren, weil es auch meine, wo ich herkomme. Ich möchte einfach das nicht wegschmeißen, wo ich herkomme. Das ist meine Origin. Meine, wie heißt es auf Deutsch? Meine Quelle. Einfach, ja, es kann nicht sein. Mein Tor zu Europa auch. Auf jeden Fall im Moment bin ich dabei, mich für die Doppelbürgerschaft zu bewerben. Und es ist ein bisschen ein Prozess, weil du dich erst auf der deutschen Seite bewerben musst und auch darlegen musst mit Gründen, warum du beide Pässe möchtest oder brauchst. Habe aber zum Glück von einer Freundin, die das 2017 gemacht hat, ihre Gründe praktisch übernommen, aber auch zu mich, dann auf mich auf, wie heißt es dann, auf mich abgeschnitten, basically, jetzt kommen die Englischen wieder rein. Und habe dann aber auch wirklich dann dargelegt, warum ich beide Pässe haben möchte. Und es ist relativ einfach, weil ich habe jetzt hier mein Leben, habe hier auch meinen Partner, habe hier meine Freunde, habe hier mein kleines Business. Aber auf der deutschen Seite habe ich halt meine Eltern, meine ganze Familie, haben auch noch das Erbgut von meinen Eltern im Falle, dass sie halt irgendwann mal das Zeitliche segnen. Die Pflege von meinen Eltern. Also es gibt bestimmte Gründe auf beiden Seiten, wo sehr wichtig sind. Und wie gesagt, ich muss also erst das Okay von der deutschen Seite bekommen. Sobald ich das bekomme, das heißt dann Beibehaltigungsgenehmigung oder ähnliches, dann habe ich von dem Zeitpunkt 2 Jahre Zeit, mich auf der neuseeländischen Seite zu bewerben für meinen Pass. Wenn ich das irgendwie zeitlich andersrum mache, verliere ich meinen deutschen Pass. Das heißt, da muss man auch ganz vorsichtig sein mit dieser Bewerbung von der deutschen Staatsangehörigkeit und der neuseeländischen Staatsangehörigkeit. Also erst die deutsche Seite muss abgewickelt werden, das okay bekommen und dann kann ich mich auf neuseeländische Seite bewerben dafür. Und wie gesagt, ich habe das alles abgeschickt. Das war Anfang Mitte Dezember letzten Jahres. Und es kann dann schon eine Weile dauern, bis es durch ist. Also ich habe da auch keine Angst, dass es nicht funktioniert. Da bin ich sehr positiv gestimmt. Das haben viele auch hier schon geschafft als Deutsche. Und ich glaube, das ist auch immer einfacher, weil von der deutschen Seite und die Mitarbeit oder die Zusammenarbeit zwischen Neuseeland und Deutschland, die wollen es im Endeffekt vereinfachen und auch vertiefen. Deswegen, das wollen sie wahrscheinlich für Deutsche einfacher machen, 2 Pässe zu haben im Endeffekt. Also das ist also gerade im Prozess, muss man mal so sagen. Und ja, dann bin ich froh, wenn ich meinen neuseeländischen Pass habe. Dann habe ich 2 Pässe. Auch ganz toll. Und dann ist dementsprechend nichts mehr im Wege gestellt, dass, wenn irgendwas passiert, ich habe die Sicherheit, ich habe ja 2 Länder, wo ich mich nachher, ja, wo ich da mich daheim fühlen kann im Endeffekt.
Dann drücke ich die Daumen. Ich kenne diese ganzen doppelten Geschichten noch aus Montreal. Da habe ich auch viele Deutsche getroffen, die die gleiche Situation hatten wie du, die quasi auch dort gelebt haben und dort gearbeitet haben in Montreal, aber halt trotzdem noch zu Hause Familie hatten und auch durch diesen Prozess durch mussten und das begründen mussten und so weiter, weil es halt von deutscher Seite aus schwierig gemacht wird, 2 Staatsbürgerschaften zu haben.
Genau.
Jetzt müsste ich nochmal trotzdem, weil das war mir jetzt noch zu viel eitel Sonnenschein, auf die Schattenseiten Neuseeland kommen. Die es ja leider auch gibt. Und ich erinnere mich noch daran, als ich damals unterwegs war in Neuseeland. Ich habe damals viele Plakate gesehen, wo es um Notfallnummern bei häuslicher Gewalt zum Beispiel ging.
Ja.
Ist das immer noch ein Thema in Neuseeland? Das war, glaube ich, damals auch so eher auf den, so nicht nur, aber schon Richtung Maori-Familien mit dem Blick auf die, weil das wohl häufiger passiert. Ist das immer noch ein Problem oder kann ich mir vorstellen, dass es immer noch in den Medien auch ein Thema ist? Wie geht ihr damit um?
Noch intensiv. Also ich befasse mich jetzt nicht so viel mit Medien und das Ganze, aber es ist immer noch ein Problem. Und auch die Gewalt im Endeffekt, was ich sehr schade finde. Und ich finde es auch schade, dass es einfach nur diese Gruppe von Maoris betrifft. Aber es muss einfach, ob es bei denen Tradition ist oder ob es bei ihnen eine Art und Weise ist, wie sie ihr Leben so leben, weiß ich nicht. Aber ich finde es sehr schade. Es gibt auch sehr viele. Ja, und das greift auch über auf die andere Bevölkerung im Endeffekt. Wenn das eine gewalttätige, sagen wir mal, Gruppe ist im Endeffekt. Aber es ist definitiv ein Riesenproblem. Und ich denke auch jetzt mit, was jetzt gerade in der Welt auch passiert, dass es da auch ein bisschen intensiver wird, weil Leute auch, was sagt, werden sie irgendwie ein bisschen mehr beängstigt oder auch depressiv. Und dann wird das Ganze auch ein bisschen mehr gepusht, denke ich mal. Aber es ist definitiv etwas, was ich nicht stolz bin drauf, dass hier im Land so passiert. Und wie gesagt, es kann in vielen Ländern gibt es bestimmte andere Probleme auch, aber es sind auch die, was hier auch in Taupösen, auch in anderen Städten, das sind bestimmte Gegenden, wo einem empfohlen wird, nicht hinzugehen oder nach einer bestimmten Uhrzeit. Es ist ein bisschen, wir sagen auf Englisch dodgy, also es ist nicht ganz so sicher. Was auch sich so entwickelt hat, wo ich jetzt so das gehört habe und erfahren habe, früher in Neuseeland hat man überall auch die Haustüren aufgelassen und die Fenster und ist einfach mal weggegangen und hat sich auch nicht drum geschert, dass auch keine Gedanken sich gemacht. Heutzutage jetzt schließen sich Leute ein, wenn sie irgendwie im eigenen Haus sind und verschließen ihre Haustüren, ihre Fenstern. Und das finde ich halt sehr schade, dass dieses Vertrauen und diese Art von der Mentalität, dass das einfach weg ist. Ich glaube, das findest du vielleicht noch ganz wenig in Plätzen in Neuseeland, wie das Great Barrier Island, die ein bisschen vom Hauptland entfernt sind, solche Inseln. Da können sie noch finden, dass sie halt wirklich die Türen auflassen und jeder ist entspannt. Aber im größten Teil hat sich das relativ schnell verändert. Es hat sich also, ja, finde ich ein bisschen schade in dem Sinne. Aber ist auch schwierig, weil wenn man jetzt auf diese Maoris geht, und ich bin jetzt nicht so da tief drin und weiß es nicht so viel, aber es ist, dass, ja, da ist sehr viel Gewalt und da versuchen sie irgendwie auch ein bisschen einzukasteln oder auch zu managen oder wie das auch sei. Aber es ist eine sehr sturköpfige oder auch sehr, sehr willensstarke Truppe im Endeffekt. Die wollen halt ihre Traditionen und ihre weiterführen und auch dann ihren Platz als Ureinwohner einer Art und Weise, wo sie halt behaupten, im Land einfach beibehalten oder auch verfestigen. Aber ja, es ist schon schade, das zu tun. Aber ich denke, da hat auch jedes Land für sich irgendwie Probleme mit bestimmten Gruppen oder wie auch immer. Und
ich habe damals Maoris Münzen. Also erstmal erschreckt es einen ja schon, wie tief Gewalt verwurzelt sein kann, da irgendwie auch schon so eine Art Kultur draus zu machen, so von wegen, wir waren ja immer schon so. Ich habe jetzt keine Ahnung, inwiefern die da beratungsresistent oder zumindest beratungsoffen sind oder ob da auch Alkohol im Spiel ist, wenn so Sachen passieren. Dann, ich habe mal gehört, dass man sich von der Arbeit befreien lassen kann, falls man von häuslicher Gewalt betroffen ist. Stimmt das?
Das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich das nicht weiß, muss ich jetzt ehrlich sagen.
Das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt irgendwo. Dass es das erste Land wäre weltweit, wo, wenn man von häuslicher Gewalt betroffen ist, sich ein paar Tage freistellen lassen kann, um alles zu regeln.
Ich kann das mir sehr gut vorstellen, dass sie das machen, weil es sehr einfach ist, dass man da, wenn man sich irgendwie nicht gut fühlt, auch für andere Gründe, dass man sich da relativ einfach von Arbeit freistellen lassen kann. Was ich jetzt noch gerade sagen wolle, was mir jetzt noch in den Sinn gekommen ist, was ich hier sehr intensiv und extrem finde, ist der Alkoholismus. Also dass viele wirklich, ich weiß nicht mehr, wie es in Deutschland jetzt so ist, aber ich finde, hier ist es relativ extrem mit den Leuten, dass sie hier echt trinken bis zum geht nicht mehr. Und das ist halt auch, wo die Gewalt entsteht. Aber ich finde es ein hohes Maß an Alkohol und dann, wie sie dann das, wie sie mit dem umgehen praktisch. Und das finde ich ein Problem persönlich. Ich persönlich trinke fast kein Alkohol mehr, also es ist für mich eine persönliche Entscheidung, aber ich sehe halt auch viel und höre auch viel, was passiert. Und das hat sehr viel Einfluss auf, was wir jetzt davor schon geredet haben mit der Gewalt und wie es in den Familien zugeht. Viele Leute trinken Alkohol oder auch, wie gesagt, auch diese Drugs, was heißt Drugs auf Deutsch?
Drogen.
Drogen, genau. Also das ist auch, glaube ich, ein Problem. Wie gesagt, ich kann jetzt da nicht so wirklich viel dazu sagen, weil ich jetzt mich nicht da reinarbeite und nicht so viel weiß, aber das ist, was ich so höre oder auch fühle oder auch sehe teilweise und
ist das eine neue Entwicklung oder gibt es das schon länger?
Nee, ich glaub, das mit dem Alkohol ist schon länger im Spiel und das ist schon länger hier im Land, ja. Es war mir halt nur so bewusst, weil auch viele Freunde von uns machen ihre Partys, aber es ist ja sehr intensiv. Du siehst auch, wenn du irgendwie so am Straßenrand, und das ist vielleicht auch in Verbindung mit dem ganzen Müll und den ganzen Dosen und überhaupt, das könnte auch in Verbindung sein. Aber ja, es ist schon, ich finde es schade, dass viele Leute irgendwie ihre Sorgen in Alkohol ertränken und aber auch dadurch dann mehr Gewalt praktisch zum Licht bringen.
Dann wäre es ja auch wichtig, dagegen was zu tun oder zumindest zur Richtung Aufklärung zu appellieren. Aber ja, ein anderes Thema. Ich bin mal mit jemandem getrennt und war auf der Nordinsel unterwegs und bin Richtung Süden gefahren. Ich kann nicht mehr genau sagen, wo wir durchgefahren sind. Aber das war ein junger Kerl, der hat mir erstaunlich offen darüber erzählt, wie viele von seinen Freunden sich umgebracht haben. Was ist mit der Selbstmordrate in Neuseeland? Die war, glaube ich, habe ich mal aufgeschnappt, auch relativ hoch mal zeitweise. Weißt du, was
ich glaube? Nicht zu viel, aber ich denke, dass das relativ. Ich kenne auch einige Freunde, deren Bekannte auch Teile von Familien sich umgebracht haben. Ich wüsste es nicht, wie hoch die Rate ist, aber ich kann mir vorstellen, jetzt momentan auch in den letzten Jahren hat sich das relativ erhöht. Depression, ich habe mit einigen Leuten zusammengearbeitet in der Vergangenheit und das sind junge Mädels gewesen in ihren Teenagerjahren, Anfang 20, die Depressionen schon gehabt haben. Und das hat mich sehr überrascht. Und durch diese Depressionen kannst du natürlich auch dann dir vorstellen, kann sich dann sehr einfach zum Selbstmord irgendwie auch entwickeln. Das ist alles, glaube ich, auch in Verbindung mit dem ganzen Gewalt, Alkohol und auch vielleicht mit der Art und Weise, dass hier, ich weiß nicht, auch nicht von der Arbeitslosigkeit, wie es da jetzt genau ist. Ich bin wirklich nicht in der ganzen Politik oder im Ganzen drin, aber ja, es ist schon, ich glaube, ich wäre interessant, einmal da reinzuschauen, sich mal gucken, was die Zahlen so sind, aber ich im Endeffekt möchte mich mit so negativen Dingen, die lasse ich ein bisschen außen vor und beschäftige ich mich nicht so arg damit.
Nee, kann ich verstehen. Ist auch gerade sehr unwissenschaftlich, wenn man ehrlich ist, weil ich habe natürlich die Zahlen mir vorher nicht angeguckt und es sind ja auch nur Dinge, die man von Hörensagen aufschnappt oder aus dem Bekanntenkreis. Das ist ja alles nicht repräsentativ dann in dem Sinne und Depression ist ja ein allgemeines Phänomen, nicht nur in Neuseeland. Das ist ja quasi überall inzwischen leider auch Corona hat es nochmal verstärkt. Genau. Das Problem geworden, ja. Gibt es denn sonst Sachen, die dir nicht so gefallen in Neuseeland? Also jetzt im Vergleich zu dem Deutschland, was du noch kennst aus deinen jungen Jahren.
Ist natürlich immer ein vielleicht bisschen.
Ja.
Das deutsche Gesundheitssystem finde ich ganz toll. Es ist ein bisschen kompliziert hier in Neuseeland. Ich finde es ein bisschen extrem. Ich wollte irgendwann nicht so, weil man daheim kriegt ja hier Krankheitsvorsorge und weiß Gott was alles. Und es ist alles so toll geregelt und so einfach, so weil ich das noch mit dem Zahnarzt und überhaupt. Und irgendwann wollte ich hatte mal eine sehr gute Freundin gefragt, ich nenne sie meinen Mentor, Es ist eine älter, die ist 40 Jahre älter, also mit 70, fast 80 jetzt. Und habe dann irgendwann gemeint, ich möchte auch mal eine Versicherung so haben, einfach mal gesundheitlich. Ne? Und dann hat sie gemeint, es ist viel zu kompliziert, da gibt es so viele kleine Arme und Wege und überhaupt. Und es ist sehr, sehr, also es scheint mir sehr kompliziert zu sein mit dem Gesundheitssystem, wie sie es hier haben, und dem Krankheitssystem. Und ich glaube, da muss ich sagen, sind wir Deutsche schon echt ganz glücklich zu schätzen, sowas in Deutschland zu haben, das so toll geregelt ist und wie sie es auch handhaben. Und das ist etwas, wo ich sage, das könnten wir in Neuseeland ein bisschen mehr adaptieren und ein bisschen mehr rüberbringen. Aber das sind halt, jedes Land hat seine verschiedenen Regulierungen, wie sie das handhaben. Aber ich finde, das System ist, ja, das ist bei weitem das nicht so gut, wie wir es daheim haben.
Das heißt, du bist nicht automatisch versichert, wenn du irgendwo angestellt bist? Oder wie läuft das dann?
Doch, also man hat hier so eine Grundversicherung, ACC heißt es. Das heißt, es bekommt aber auch jeder, nicht nur die Neuseeländer, sondern jeder, der reist und alles. Und das ist schon da, diese Grundversicherung im Endeffekt, auch wenn du arbeitest, das ist alles da. Aber ich finde halt so Dinge wie spezieller, ich weiß nicht, wie ich es benennen kann. Und damals, das war ja vor Jahren, dass ich halt eine bestimmte Grundversicherung mir obendrauf noch aneigne. Ich glaube, das war halt, ist viel einfacher in Deutschland. Aber so, ja, diese Grundvorsorge ist im Endeffekt da, aber hat auch ihre Dinge, ihre, was heißt Regulierungen da, wo ich jetzt halt nicht tiefer reingehen möchte. Aber ja, das ist halt, was ich sage, wo du mir die Fragen zuvor geschickt hast, habe ich gedacht, das war das Erste, wo mir irgendwie in den Kopf kam mit diesem Krankheits- und Gesundheitssystem. Hm.
Ja, das ist auch im Ausland generell ein Thema, ne? Also egal, mit wem man da spricht, ist es auf jeden Fall ein Thema, weil es dann doch da große Unterschiede gibt, wo man denkt, ja, ist normal, aber ist nicht so normal.
Und es ist unmöglich teuer, also wie ich es jetzt auch mitgekommen habe, hat diese Freundin oder dieser Mentor, wo ich habe gemeint, leg dir dein eigenes Konto an der Seite, das dann wirklich dein Backup ist, wo dann wirklich dann reinzahlt, das ist wahrscheinlich viel einfacher. Aber ansonsten ist es unmöglich teuer, was sie hier irgendwie verlangen. Hm. Und ja.
So was machst du gerade für einen Job?
Moment, ich hatte zum Zeitpunkt waren es 3 Jobs. Ich würde ihn ja als Jobs benennen, weil ich liebe jeden einzelnen Aspekt von dem, was ich hier tue. Also wegen meinem Brot, das ist mein Hobby-Business jeden Freitag. Mein Hauptjob oder Hauptarbeit ist, ich arbeite als, ich würde nicht sagen, wie ich das auf Deutsch jetzt beschreiben kann. Auf Englisch würde ich sagen, ich bin ein Health Food Advisor. Also ich arbeite in einem, wie heißt das bei euch auf Deutsch, in einem Laden, da wo man halt wirklich Essen kaufen kann, in Kästen. Heißt es dann Schüttgut oder wie heißt es bei euch, diese Läden, diese...
Unverpacktladen heißen
die. Unverpacktladen, genau. Und das ist, da bin ich halt Vollzeit angestellt und ich bin halt sehr sehr leidenschaftlich in dem Thema mit Essen und Gesundheit, dass dein Essen deine Medizin ist, und ich bin da sehr, sehr leidenschaftlich drin, und es ist einfach ein perfekter Arbeitsplatz für mich, weil ich dann auch Unterhaltung mit den Kunden führen kann und weil ich auch vieles von alleine hier mache. Ich mache meinen eigenen Joghurt, mein Kombucha, mein Sauerkraut, alles mögliche. Ich mache meine eigene Kosmetik. Und da habe ich halt wunderschöne Unterhaltungen, kann halt auch mehr lernen. Jeden Tag lerne ich halt in dem Laden, weil Leute reinkommen und Dinge kaufen, die ich noch nie benutzt habe. Und dann frage ich, warum sie die benutzen oder wie sie die benutzen. Und auf der anderen Seite gebe ich halt diesen Leuten auch dann Ratschläge von meiner eigenen Erfahrung. Und ich bin einfach im Himmel. Seit 2 Jahren, seit wir einen Laden aufgemacht haben, bin ich dort, und es ist einfach ein Traum. Also es ist nicht Arbeit für mich. Ich gehe dorthin jeden Tag und freue mich. Es ist einfach der Wahnsinn. Und ich hatte auch vor 3 Jahren, jetzt habe ich eine Ausbildung zum Gesundheitscoach gemacht. Da war damals dann die Idee, dass ich das Vollzeit mache und dann selbstständig werde und einfach dann Frauen einfach coache in Bezug auf Gesundheit und mit Essen und Aufmerksamkeitsessen und all das Ganze. Hat sich dann nicht so ergeben, dass ich das Vollzeit mache, weil ich es auch nie machen würde. Es wäre viel zu anstrengend, dann hier ständig Kunden anzuheuern oder Leute, damit man halt auch seine Rechnungen bezahlen kann. Ich habe es für eine Weile gemacht, habe gesehen, es funktioniert nicht so. Ich habe aber momentan auch was in der, ich sage auch gut Deutsch oder Englisch, Pipeline. Also ich habe eine Idee, die ist schon fertig, dass ich einfach Leute, seit drei, vier Leute in den Wald mitnehme und dann mir laufen, aber einfach nur, es kommt aus Japan, dieses Forest Bathing, Waldbaden mache und das mit meinem Coaching im Endeffekt verbinde. Das wäre aber auch wieder nur so ein Geschäft oder eine Beschäftigung, die ich an der Seite machen würde und nicht Vollzeit. Aber das sind halt so diese drei Dinge, also dieses Coaching, mein Unverpacktladen und mein Brot. Und das, ja, es hält mich sehr auf Trab, aber ich liebe all diese Aspekte, wo ich mache. Und an meiner freien Zeit bin ich in der Natur. Da gehen wir irgendwie wandern, jagen, angeln, Hütten wandern. Also das, ich bin völlig, ja, völlig beschäftigt. Ne?
Ja, klingt interessant.
Hier an dem Punkt mache ich mal einen Break, weil ich jetzt gleich Viola die Frage stelle, wie das mit dem Jagen genau funktioniert. Sie hat ja eben erwähnt, dass sie auch jagen geht. Ich habe mit ihr nochmal im Detail genauer drüber gesprochen, weil es mich auch interessiert hat, ja, was da genau passiert, wie das abläuft, was da zu beachten ist. Wenn ihr das nicht hören möchtet, überspringt die nächsten 5 Minuten und dann geht es im Gespräch ganz normal wieder weiter. Danke.
Du gehst jagen, erlegst du auch ein Tier?
Weißt du, wie das geht? Ich hatte nicht gedacht, dass das in meinem Blut ist, aber es scheint in meinem Blut zu sein, aus irgendeinem Grund. Meine Freunde daheim und meine Eltern waren erstmal entsetzt, vor allem weil meine Schwester und meine Mutter vegan sind und ich kann doch nicht irgendwelche Tiere umlegen. Ich wusste nicht, dass das irgendwie was ist, wo ich sehr genieße. Und ich liebe es, muss ich ehrlich sagen. Aber ich liebe es aus dem Grund, weil es ist ein komplettes Paket, weil ich weiß, ich gehe jagen um das Fleisch, das ich dann selber essen will. Es kommt aus der Natur, da ist nicht irgendwie, geht durch eine Fabrik, aus einem Laufband durch, wird irgendwie noch verändert. Ich gehe in die Natur, jag mein eigenes Fleisch und habe es dann auf dem Teller. Es ist ein wunderbarer Prozess. Ich finde es einfach genial. Und das andere, was viele nicht sehen, vor allem Leute, die nicht in Neuseeland leben oder auch wie meine Schwester und meine Mutter, die vegan sind, bestimmte Tiere in Neuseeland sind eine Pest. Eine Pest für die Natur, die Natur zerstören. Und das ist sehr extrem, vor allem die Rehe und die Hirsche, die machen die Natur komplett kaputt, weil die eine Überanzahl an Rehen haben und an Hirschen. Und du kannst auch wirklich sehen, wie sich es über die Jahre verändert hat und was sie für eine, ja, was sie anrichten mit der Natur. Und deswegen ist das auch schon, das Jagen auch schon ein Teil, um das einzudämmen, um auch die Natur wieder zurückzubringen, wie sie eigentlich sein sollte. Und das ist alles in dem einen Paket, wo ich sage, Jagen ist toll. Es ist einfach auch wieder gesehen, wenn wir jagen gehen, was ich am Anfang sehr langweilig fand, wo wir angefangen haben, diese Aufmerksamkeit in der Natur, du bist ja dann auch, du laufst dann auch sehr langsam, du musst wirklich gucken, wo ist das Tier? Bei uns in Deutschland ist das Jagen ein bisschen anders da, glaube ich. Da hocken sie in Hochständen und warten, bis das Tier kommt und dann schießen es ab. Das kenne ich von daheim, wo ich aufgewachsen bin. Hier, da läuft man hier 6 Stunden im Busch und dann irgendwann musst du gucken, hörst du dann mit deinen Ohren, siehst du mit deinen Augen oder riechst du mit deiner Nase, wo ist das Tier? Das ist einfach dieses, wenn man es auf Deutsch oder Englisch sagt, Mindfulness. Und ich bin da ganz dabei, irgendwie so wirklich aufmerksam sein und ein bisschen langsamer zu gehen, wirklich alles im Moment zu leben. Und das ist, was das Jagen für mich wirklich mehr rausgebracht hat, dass ich da wirklich sehr, sehr aufmerksam bin, was um mich rum los ist, ne? Wie riecht es da und ich finde es einfach wahnsinnig toll. Es hat mich sehr trainiert, in dieser Art und Weise wirklich mit meinen Sinnen zu arbeiten, wirklich im Moment zu leben und ich liebe es einfach. Und es ist einfach eine tolle Art und Weise, dein eigenes Essen auf den Teller zu bekommen. Und der Natur zu helfen. Also es ist, ja, es gibt nur Pluspunkte im Endeffekt. Und ich habe bisher, wie gesagt, ich habe nicht gewusst, dass ich einfach gut im Schießen bin. Ich bin besser im Schießen als mein Partner. Das ist Wahnsinn. Und ich hatte echt manche Freunde, wie gesagt, die waren komplett entsetzt, dass ich überhaupt das machen konnte. Ich war sehr auch am Anfang entsetzt und schockiert, aber im Endeffekt dachte ich mir, das ist eine Gabe, ein Talent, wo ich jetzt habe, wo ich nicht wusste. Ne? Kam einfach raus.
Ich weiß nicht, wer uns jetzt zuhört und wer sich vegan oder vegetarisch ernährt, aber ich habe gerade für mich selbst eine Frage gestellt. Erstmal gehe ich davon aus, dass die Hirsche und Rehe da per Mensch quasi hingefrachtet wurden, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass die einheimisch in Neuseeland sind. Der zweite Punkt ist, wohin zielt man bei einem Tier oder bei einem Reh oder bei einem Hirschen? Weil ich habe keine Ahnung vom Jagen. Wohin zielt man, wenn man die Flinte quasi anlegt? Wohin zielst du?
Es kommt darauf an, wie weit entfernt du von dem Tier bist. Ob es irgendwie oben am Berg ist oder unten unterhalb von dir oder auf der gleichen Ebene. Und ich habe mir durch jetzt Erfahrung auch und durch Fehler, die wir gemacht haben, wenn das Tier, glaube ich, mehr als 50 Meter von dir entfernt ist, wirst du halt mehr auf diesen Hauptkörper zielen, wo halt auch der Bauch ist, die Schultern. Normalerweise solltest du halt, wenn das Tier relativ nah ist, Schulter, Herz, ne? In die Richtung, damit es auch nicht irgendwie leidet, sofort tot ist. Ja. Ich würde, glaube ich, jetzt, weiß nicht, ob viele Leute irgendwie auf den Kopf schießen, aber es ist dementsprechend, es kommt darauf an, wie weit entfernt das Tier von dir ist und auch irgendwie hoch im Berg ist, weil du musst dann, wenn es, ich habe es auch letztens erst gelernt über die letzten paar Wochen. Wir hatten auf einem Trip, wo wir waren, hatten wir einen Hirsch gesehen, das oben am Berg war und dachte mir, wie schießt es dann nach oben? Ich meine, von der ganzen Physik mit der, wie heißt denn das, Bullet, was da rauskommt. Wenn die nach oben geht, ist irgendwie auch von der Gravity, was heißt Gravity? Gravitität?
Ich glaube, das hat mit Anziehung zu tun oder mit Gravitation.
Gravitation, das Wort, genau. Dann muss man dann auch das Gewehr anders da anlegen und ja, es sind so bestimmte Dinge, wo man beachten muss. Also man kann es nicht einfach so
loslegen. Ja. Früher wurde mit Schrot geschossen, das ist aber verboten. Womit schießt ihr?
So ganz normale, wie heißt das auf Deutsch? Ich kann mir die ganzen Wörter nicht, ich bin ja nicht im Deutschen gängig. Bitte?
Ganz normale Munition.
Genau, ja. Ganz normal.
Du hast gerade gesagt, dass du auch schon mal ein Tier ausgenommen hast.
Ja.
Wie war das für dich, das zu machen?
Auch wieder sehr überraschend, wo ich sehr viel über mich gelernt habe. Ich bin nicht emotional. Ich kann das machen, ohne dass ich irgendwelche Würg-Emotionen habe oder dass ich irgendwie mich schlecht fühle oder so. Es ist, weil ich auch diese ganzen anderen Gedanken im Kopf habe, von wegen, ich tue der Natur was Gutes, ich tue uns was Gutes mit dem Tier. Mir macht es nichts aus, ein Tier auszunehmen. Ich finde es eher sehr, sehr, sehr interessant, weil ich, blöderweise, ich wollte früher auch mal Ernährungswissenschaftlerin werden. Und da war auch Anatomie mit im Programm, in dem Studium. Habe es noch nie gemacht, aber ich finde es sehr interessant, diese ganzen Organe dann zu sehen und dann auch wirklich nicht nur davon zu hören, sondern auch wirklich zu sehen, wo sind die und wie. Ich finde es einfach nur interessant. Und das würden manche sagen, du bist ja verrückt. Mein Partner, der kann das nicht so, der wirkt sich halt was ab, wenn er das Tier ausnimmt und ich mache das einfach ohne irgendwelche Emotionen. Ich habe da kein Problem damit und ich finde, das war ein Lernprozess über mich selber, wo ich sehr überrascht war, dass ich das überhaupt so kann. Kein Problem. Ich habe dann das Tier, wo ich geschossen habe, ich habe dann auch ihm gesagt, ich möchte jetzt alles alleine machen, von Schießen über das Tier dann wieder dorthin zu bringen, also tragen, wo wir dann das auch an der Hütte waren, auszunehmen, das Fell runterzuziehen und dann auch wirklich in Teile zu schneiden. Ich wollte das alles von Anfang bis Ende machen. Und für viele, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören würden, die jetzt, wie gesagt, vielleicht vegan sind oder das nicht so kennen, das würde für die wahrscheinlich sehr extrem anhören, wenn sie dann hören, ich fühle da gar nichts dabei. Und die würden denken, sag mal, hat die keine Gefühle? Dann ist einfach, ja, mit den ganzen Gründen, wo ich vorher genannt habe, wenn man dann da so hinterblickt und auch ein bisschen Recherche anstellt, dann ist es auch gar nicht so schlimm. Wenn man überlegt, wenn Leute irgendwie auch ins Supermarkt gehen und sich ihr Hühnchen dort kaufen, wissen die, wie das behandelt wurde oder durch was für einen Prozess das durchging. Viele wissen das nicht und kaufen das einfach ohne irgendwelche Hintergedanken.
Und das Gewissen hört halt in der Kasse auf, ne? Das ist ja der bekannte Spruch, dass das Gewissen und die Gedanken, die man sich dazu machen sollte, ja, wenn man dann davor steht am Regal und das Leid nicht sieht, sondern die Verpackung nur sieht, dann macht man sich genau dann Gedanken dazu. Aber ich gehe jetzt mal zurück. Ich meine, deine eigene Familie ernährt sich teilweise vegan. Es gibt ja Leute, die behaupten, Ernährungswissenschaftler, wir brauchen gar kein Fleisch, um uns vollständig oder, wie soll ich sagen, vollumfänglich zu ernähren. Und jetzt sagst du ja selber auch, Rehe und Hirsche sind eine Plage in Neuseeland, die aber natürlich von den Menschen dorthin gebracht wurden und sich zur Plage entwickelt haben. Weil streng genommen ist das Tier ja an sich ja unschuldig. Ne?
Ja.
Ich finde das interessant, was du beschreibst, weil ich könnte das zum Beispiel nicht. Ich habe noch nie ein Tier in meinem Leben umgebracht und das ist ja das große Paradoxum. Man isst das Fleisch, aber man ist nicht imstande, ein Tier zu töten, also diesen Prozess durchzumachen. Das ist ja das andere Paradoxe. Plus ich versuche halt dann schon, mich mehr vegetarisch zu ernähren und generell mal auf Fleisch zu verzichten. Ja. Deshalb Hut ab davor, was du da gerade.
Ja, also wie gesagt, ja, das sind viele, viele Theorien da draußen in Bezug auf, ich glaube auch, dass zu viel Fleisch nicht gesund ist. Wenn wir dann aber Fleisch essen, dann sollte es auch von hoher Qualität sein. Und da gibt es aber auch dann andere, die sagen, der Mensch soll sich nur von Fleisch ernähren. Ich habe zwei Freundinnen, die haben diese Fleischdiät gemacht, die haben sich nur von Fleisch und Wasser ernährt. Und ich fand es ein bisschen intensiv, also um es ganz locker zu sagen, also ich fand es zu extrem. Die haben aber irgendwann wieder aufgehört nach 3 Monaten, weil sie gedacht haben, ich vermisse mein Gemüse und meine Früchte. Ne?
Wie lange haben die das gemacht?
Ich glaube 3 Monate.
Ach du Scheiße.
Und dann hat der Typ, der diese Diät erfunden hat und der sagt, der Mensch braucht nur Fleisch zum Überleben. Nichts anderes, weil alles im Fleisch ist drinnen, die ganzen Vitamine, die Mineralien und der braucht nichts anderes. Und ich dachte mir irgendwie, das stimmt nicht. Ich würde dann schon mehr auf diese vegane Art und Weise dann tendieren und dann wirklich sagen, ich gehe dann mehr auf die Gewürze und das Gemüse und lasse dann das Fleisch außen vor. Ich habe halt so einen Mittelweg gewählt. Ich bin auch nicht so die extreme Fleischesserin. Ich habe gemerkt in den letzten Jahren, ich esse weniger und weniger Fleisch. Aber ich genieße das Fleisch, das ich esse, wenn ich es esse.
Ja, sehr gut. Du hast ja gerade gesagt, du bist sehr viel in der Natur unterwegs. Das ist auch ein Punkt, der dir total gut gefällt in Neuseeland. Gibt es eigentlich noch Punkte in Neuseeland, die du noch nicht gesehen hast und auch auf einer Liste hast und da gerne noch hin möchtest? Oder hast du eigentlich alles abgeklappert?
Da gibt es bestimmt noch definitiv Plätze, wo ich nicht gesehen habe und wo ich noch sehen möchte, wo ich intensiver auch erfahren möchte, wie die Taranaki-Gegend, das ist auf der Nordinsel an der Westküste. Ich möchte auch mehr gern die Ostküste, vor allem diesen Teorera National Park heißt es bei uns, ein bisschen mehr erfahren. Das ist auch so ein Park, wir sagen hier Forest Park, was ich ein bisschen interessant finde, wenn man das übersetzt auf Deutsch. Das ist ein Riesen, für daheim würde man sagen, es ist ein Nationalpark. Hier sagen sie irgendwie so Forest Park, also ein Waldpark, was ich immer irgendwie als klein empfinde, wenn ich es so höre. Aber das ist so eine Gegend, wo ich noch erfahren möchte. Ich glaube, ich habe den Norden der Nordinsel gut abgeklappert, das ist okay. Und da gibt es noch einiges auf der Südinsel. Wir waren jetzt letztes Jahr und dann auch wieder 2 Jahre von dem auf der Südinsel. Und da gibt es noch so viele Plätze, auch Plätze, wo man nicht wirklich mit dem Auto hin kann. Da sind mehr so Hubschrauber-mäßig was oder mit dem Boot.
Was ganz Nachhaltiges, ne? Beim Hubschrauber
und mal das, genau, na natürlich, ne? Aber das sind halt solche Plätze. Ich bin halt mehr so interessiert an diesen Gegenden, wo nicht so viele Leute mehr hinkommen, ganz einfach. Einfach um diese Natur, die noch eher unberührt ist, zu erfahren, nicht die Natur, wo viele Touristen oder Leute einfach so hinkommen. Ich bin zumindest, hier sagen wir in Neuseeland Backcountry. Ich bin so richtig Backcountry, also wirklich in der Natur sich verlieren lassen. Das ist mein Ding. Und das, was ich auch noch ganz toll finde, auf der ich weiß nicht, ob die müsste bekannt sein in Deutschland oder auch in Europa, die Miriam, wie heißt sie? Die Miriam ist aus Holland, aber die Miriam ist relativ bekannt, weil sie in der Natur lebt. Die hat also das zu dem normalen Leben und dann hat sie halt Tschüss gewunken und hat gesagt, ich werde jetzt nur noch in der Natur leben und hat dann auch angefangen, ich fand es interessant, wie sie angefangen hat, die ersten 4 Wochen waren sehr intensiv für sie, weil alles, was sie gemacht hat, war einfach nur nach dem Schlafplatz gucken, dass sie genügend Essen hat im Busch und das Gehirn war nicht wirklich beschäftigt damit, es war einfach noch in diesem Arbeitsmodus und diesem typischen Leben. Sie ist für mich ein Vorbild, also ich möchte irgendwann mal auch ein bisschen längere Zeit in der Natur leben, auch gucken, wie ich am längsten überleben kann mit der Natur, was die Natur mir bietet. Und das ist ein kleines Ziel, das, glaube ich, wir beide, also ich und mein Partner auch haben. Also wir möchten dann die Zeit in der Natur immer weiter erweitern bis zu einem Punkt, wie weit können wir gehen, ohne dass wir wieder zurück ins normale, Anführungsstrichen normale Leben gehen. Und da ist diese Miriam also ein Riesenvorbild für mich, wie sie das machen. Aber Natur für mich ist einfach, für mich, um meine Energie zurückzubekommen, um einfach wieder mit den Füßen auf dem Grund zu stehen, einfach mal wirklich runterzufahren. Das ist für mich meine, wie andere irgendwie vielleicht in eine Massage gehen oder sowas, ich brauche die Natur, um einfach wieder zurückzufahren, wirklich wieder klar denken zu können.
Ja, klingt
gut. Und wenn da irgendjemand das wegnehmen würde, ich wäre da wahrscheinlich verloren. Also ich wäre nicht gut.
Ich glaube, nicht nur du wärst dann verloren. Das wäre einfach nicht schön. Hast du irgendwelche Lieblingsplätze, die du öfter mal besuchst als andere? Du musst ja nicht sagen, was es ist, aber hast du Lieblingsplätze?
Ja. Ja, und es ändert sich aber auch dementsprechend, weil wenn wir also mehr und mehr erfahren und sehen, da verändert sich die Liste von den Lieblingsplätzen, weil wir dann auch mehr Neues erfahren. Aber da gibt es schon einige Plätze in der Nähe, wo wir hier wohnen, aber auch auf der Insel, wo ich definitiv unheimlich gerne wieder zurückgehen möchte und auch länger Zeit verbringen möchte, weil es einfach wunderschön ist.
Mhm. Ja, es ist wirklich sehr schön in Neuseeland. Ich habe auch nicht alles gesehen, was ich sehen wollte. Ich glaube, der Milford Sound hat eine lange Warteliste, oder zumindest damals, als das Reisen noch besser möglich war als jetzt, hat eine lange. Das war auch, glaube ich, limitiert von den Leuten, die am Tag auf diesen Track da drauf durften und so. Das war schon alles gut geregelt. Ich erinnere mich noch, dass der Tourismus schon relativ groß war in Neuseeland und ich kann mir vorstellen, dass der weitergewachsen ist. Also das ist ja der klassische Urlaub, den man so macht. Man mietet sich so ein Campervan und bereist dann, ja, man ist ja schnell irgendwo, bereist dann Nord- oder Südinsel oder vielleicht sogar beides. Ist das irgendwie ein Problem? Auch, ich stelle mir vor, ich meine, Touristen bringen ja so viel Müll auch immer wieder zustande. Ist das irgendwie ein Problem in Neuseeland und wie wird das thematisiert? Und was tun die dagegen?
Mit dem Müll speziell meinst du jetzt?
Zum Beispiel am Straßen.
Ja, das ist schon. Das finde ich ein Problem, das hatte ich vorhin kurz angeschnitten, das war aber mehr in Bezug auf das Getränke, aber ich finde, das Problem Müll ist schon extrem. Vor allem auch, wenn wir halt diese Touristen haben, ich sehe es, dass da wirklich Toilettenpapier irgendwo im Busch ist und dass sie ihre Dosen und was. Es wird sehr arg, wie sagt man das, mit den Medien, also dass man hier sagen, bitte räumt auf und nennt euren Müll mit, vor allem auch im Busch oder auch in der Natur heißt immer, verlass es so, wie du es vorgefunden hast oder zumindest, wie sage ich es, auf Englisch heißt, leave no trace, also lass keine Spur zurück. Das heißt, da ist nichts, was irgendwie darauf hindeuten könnte, dass da eine menschliche Person war. Nimm alles mit. Und es klappt im Endeffekt, soweit ich es gesehen habe, wo wir hingehen, relativ gut. Da gibt es ab und zu Plätze, das sind diese Jägertypen, die so ein bisschen extrem sind, diese rough Leute, diese richtige Jägertypen, ich weiß nicht, wie man das so beschreiben kann auf Deutsch, aber diese richtig so mit, weißt du, diese richtigen, wie man sich so vorstellt, diese Jägertypen, ich weiß nicht. Und die verlassen halt manchmal die Hütte schon relativ in Müll, wo der Müll dann da bleibt und nicht eigentlich aufräumen. Und das ist dann schon sehr schade zu sehen, wo manche dann wirklich nicht diesen klaren Sinn haben, zu sehen, was ich hier reinschleppe an Müll, das muss ich wieder rausschleppen. Ich meine, die Natur kann für mich nicht irgendwie das wegnehmen oder irgendwie da, ja, dafür, das Entsorgen für mich. Ich finde einfach, dass es so, um den Touristen, wo wir noch Touristen hatten, vor, glaube ich, 3 Jahren jetzt hat, ich glaube, die waren relativ okay, aber gibt es halt bestimmte Nationalitäten, würde ich mal sagen, die vielleicht mehr oder weniger stärker den Müll da lassen als andere. Aber im Endeffekt muss ich sagen, ist es okay. Ich bin damals, wo ich nach Deutschland zurück bin, diese 9 Wochen 2019, weil ich dachte, dass Deutschland oder auch Europa relativ sauberer ist wie Neuseeland, weil ich sehr geschockt war, was in Neuseeland passiert ist. Nee, war nicht der Fall. Ja, ich war relativ geschockt, was in Deutschland auch der Fall war. Und ich dachte mir, das darf einfach nicht wahr sein. Und du gehst zwar da südlich in Europa, das wird immer schlimmer. Und es, ich finde einfach, Leute müssen halt wirklich, wie gesagt, gelehrt werden. Ich meine, ist auch einfach klarer Verstand, warum, wie kann man seinen Müll in der Natur lassen? Ich finde es einfach, wie können Leute einfach Dinge aus dem Auto auch rauswerfen? Ich verstehe den Gedankengang nicht dahinter. Und
bei manchen ist schon ein Riesenproblem. Man nicht verstehen die, oder? Da müssen wir einfach das zum Faustrecht wieder greifen, anhalten, zum Faustrecht greifen, weiterfahren. Ja, es gibt Sachen, die sind einfach so, ne? Komplett idiotisch, da braucht man sich da gar nicht rein zu versetzen, ist einfach scheiße, kann man nicht anders sagen. Ich habe hier inzwischen in Köln auch schon bei freiwilligen Müllaktionen teilgenommen und gehe auch, wenn ich in der Eifel bin, gerne mal durch den Wald und habe eine Tüte dabei, wo ich den ganzen Scheiß auch aufsammle. Da sind auch oft Scherben und andere Sachen, die sich da so finden. Aber Fäkalien, so pervers bin ich jetzt nicht, um die auch noch aufzusammeln, also die bleiben dann tatsächlich liegen. Aber ja, Müll ist echt ein Problem und das wird auch immer schlimmer. Also das wurde jetzt die letzten Jahre, also jetzt bist du ja schon länger nicht mehr da, aber das ist natürlich hier auch ein Problem. Und ja, man weiß nicht, wo man da anfangen soll. Ich meine, das ist, naja, großes Thema. Wir hoffen, dass es besser wird und dass die Menschen irgendwann zur Vernunft kommen und ihren Scheiß mitnehmen. Was ja. Ich weiß noch, mich zu erinnern, auch in Australien war das auch so, we only take pictures and leave footprints oder sowas, ne? Also es ging in die gleiche Richtung, leave no trace, ja.
Ich denke, aber ich weiß nicht, wie es in Deutschland, ich denke, das sollte in der Schule behandelt werden oder auch ganz früh anfangen, wenn die früh anfangen. Es kommt natürlich an, wie es ist in der Familie.
Freunde, alle, klar.
Ja.
Gibt es noch was, was du gerne loswerden möchtest, was noch nicht angesprochen wurde, was dir wichtig wäre?
Nicht wirklich im Moment. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon 15, 16 Jahre in Neuseeland. Es ist ein wunderschönes Land. Es wächst sehr schnell. Aber definitiv, wenn die Grenzen wieder auf sind, ist es ein Land, das unbedingt erfahren werden muss. Es bietet so viel. Das ist der Wahnsinn. Wer es noch nicht erfahren hat, definitiv hierher kommen. Und in Bezug auf, ja, was ist gerade passiert, aber im Endeffekt bin ich sehr, sehr stolz, hier leben zu dürfen. Das als meine zweite Heimat zu sehen. Und ja, um es zusammenzufassen, Neuseeland hat mich einfach zu den Menschen gemacht, wo ich jetzt bin. Also ich bin sehr eigenständig, es hat mich einfach nur positiv beeinflusst und das kann ich einfach nur weitergeben.
Schön, das sind schöne Schlussworte. Viola, ganz lieben Dank. Danke, dass du bereit warst, so früh aufzustehen und mit mir das Interview zu führen. Okay. Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich dir alles Gute.
Danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön.